Liebe Zuschauer, heute wollen wir uns mit dem Gedanken, es ist soweit, Perspektiven für die Zukunft beschäftigen. Es war ein Abiturient. Er hatte sich von seinem alten Opa, der war nicht arm, ein Auto gewünscht. Und er wusste davon und der Opa hat es sich angehört. Und als er das Abi geschrieben hat und zu seinem Opa kam, um dann voller Freude eigentlich die Schlüssel in den Empfang nehmen wollte, da gab ihm der Opa eine Schachtel, schön verpackt. Und der Abiturient, er macht die Schachtel auf und er findet nur eine Bibel. Er war ganz erstaunt, beziehungsweise ziemlich sauer. Er hatte sich ein Auto gewünscht und er bekommt eine Bibel. Was soll er mit der Bibel machen? Sein Opa sagte ihm, Junge, in der Bibel ist alles, was du brauchst. Er hat die Bibel voller Zorn in den Schrank gestellt, er hat sie nicht mehr angeschaut die nächste Zeit. Aber es kam, nach einigen Jahren kam der Moment, wo er krank geworden ist und wo es ihm gar nicht gut gegangen ist. Sein Opa war schon längst gestorben und er erinnert sich an die Bibel und sagte, vielleicht kann ich doch mal aufmachen. Und er holt die Bibel raus und blättert so in seiner Bibel. Und plötzlich sieht er in der Bibel den Gutschein für das Auto. Wenn er nur früher in der Bibel geblättert hätte, nicht wahr? Wenn er nur vorher reingeschaut hätte. Es ist gut, dass Gott uns in seinem Wort immer zeigt, wohin es geht, wo es lang geht. Es war wirklich nicht einfach. Die Leute, die gewartet haben 1844 auf den Moment, wo er wiederkommen wollte. Wo sie dachten, es ist jetzt die Zeit gekommen, wo er kommt. Er hat es doch vorausgesagt. Bis das 2300 Abend und Morgen vergangen sind, dann wird das Heiligtum geweiht werden. Also er muss doch gekommen sein. Er musste doch kommen. Der Tag ist nun gekommen. Es war der 22. Oktober 1844, als der vorübergegangen war. Und man hat den 22. Oktober deshalb genommen, weil an diesem Jahr 1844, der 22. Oktober, nach der Berechnung des jüdischen Festzyklus, genau der große Versöhnungstag an diesem Tag stattfand. Als dieser Tag vorübergegangen war, und Jesus war nicht gekommen, da ist bei sehr vielen alles zusammengebrochen. Die ganz zum Schluss gekommen sind, das waren die Ersten, die wieder gegangen sind. Die gesagt haben, es war so alles Unsinn. Haben es ja gleich gewusst. Hätten wir eigentlich gar nicht kommen brauchen. Aber sie wollten doch noch so ein Hintertürchen haben, wenn es halt doch passiert wäre. Aber die sind gleich wieder gegangen und haben sich lustig gemacht, haben die anderen verspottet. Es war nicht einfach für die, die das miterlebt haben und noch den Spott derer ertragen mussten, die auch mal bei ihnen waren, auch wenn sie ganz zum Schluss gekommen sind. Eine große Reihe, eine große Menge von den Leuten haben dem Glauben ganz aufgegeben, sind Atheisten geworden. Weil sie sagten, was soll ich jetzt überhaupt noch glauben? Ich bin so enttäuscht worden, ich will von dem Glauben gar nichts mehr wissen. Sie sind ganz weggegangen. Es war kein kleiner Teil von diesen vielen Tausenden, die sich vorbereitet haben, 1844 Jesus zu empfangen. Es gab auch einige, die sagten, wir versuchen vielleicht wieder dorthin zu gehen, wo wir hergekommen sind. Aber es war nicht einfach, weil sie auch mit Häme und Spott empfangen worden sind. Jetzt kommen sie wieder, die Irrlichter, hat man zu ihnen gesagt. Und manche sind ja aus ihren Kirchen damals ausgeschlossen worden, weil sie an die Wiederkunft Jesu glaubten, weil sie verkündet haben, Jesus kommt wieder 1844. Man wollte sie auch nicht mehr haben. Und es sind nicht nur einige, sondern viele sind nicht mehr aufgenommen worden in ihre Kirche. Es gab einige, die sagten, naja, vielleicht haben wir uns ein Datum verirrt. Vielleicht stimmt ja das Datum, das kommt vielleicht ein bisschen später. Und so hat man angefangen, bei einer bestimmten Gruppe andere Daten wieder zu nennen. Und hat neue Daten festgemacht, wo Jesus kommen sollte. Aber alle diese Daten haben nie gestimmt. Es war auch nie die Adventbewegung, die Adventgemeinde, die aus dieser Bewegung dann entstanden ist, die jemals nochmal ein Datum festgelegt hat. Die Adventbewegung ist der erste, oder die Freikirche ist erst entstanden 1863, also ein ganzes Stück danach, nach der Enttäuschung 1844. Also man hat da kein Datum mehr festgelegt, auch wenn es andere es getan haben. Aber von dieser großen Menge von Leuten, von denen, die so inbrünstig daran geglaubt haben, Jesus kommt wieder am 22. Oktober 1844, von dieser großen Menge ist eigentlich nur eine Handvoll übrig geblieben. Man weiß nicht ganz genau, wie viel, aber man nimmt so an, ungefähr 50 Leute, die übrig geblieben sind, so nach 1,5 Jahren, die immer noch gesagt haben, lieber Gott, dein Wort kann nicht unwahr sein, kann nicht Lüge sein. Wenn du uns in deinem Wort etwas sagst, dann können wir uns darauf verlassen. Könnte es vielleicht sein, dass wir etwas missverstanden haben? Könnte es vielleicht sein, dass es uns ähnlich ergangen ist wie den Jüngern damals, zur Zeit, als du auf dieser Erde warst? Die Jünger waren von einem Gedanken so begeistert, nämlich, dass sie meinten, Jesus richtet hier ein irdisches Reich auf. Und sie hatten alle Möglichkeiten immer wieder in Betracht gezogen, wann fängt er an, sein Reich aufzurichten? Als er damals die 6.000 Leute gespeist hat, die 5.000 gespeist hat, da dachten sie, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo er zum König gemacht werden könnte, damit er wirklich sein Reich hier aufrichtet und die Römer vertreibt. Und dann macht sich Jesus aus dem Staub. Dass Judas ihn damals verraten hat, war vielleicht auch mit diesem Gedanken zusammen. Nämlich, dass er meinte, jetzt werde ich den Messias mal in eine Situation bringen, wo er nicht mehr ausweichen kann. Jetzt sollte er endlich bekennen, Farbe bekennen und das Reich aufrichten. Obwohl Jesus so oft gesagt hat, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ist es vielleicht den Advent, der Adventbewegung damals auch so gegangen? Dass sie von einer Idee beseelt waren und so programmiert waren, dass sie gar nicht gesehen haben, um was es eigentlich geht? Sie haben gesagt, wenn sich jemand geirrt hat, dann müssen wir es gewesen sein. Das Wort Gottes ist Wahrheit. Mein Wort ist Wahrheit, sagt Jesus. Ich bin die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Er sagt es ganz deutlich im Johannes Kapitel 17, Vers 17. Dein Wort ist die Wahrheit. Und sie fangen an, unter Gebet nochmal zu studieren. Diese Gruppe trifft sich, studieren oft die ganze Nacht hindurch und beten und sagen, lieber Gott, zeig uns, wo haben wir uns vertan? Was war der Fehler, dass wir uns auf dieses Datum konzentriert haben? Was bedeutet denn das 1844? Dieses Datum wird ja auch genannt, dass das Heiligtum wieder gereinigt wird. Aber was bedeutet dieses Heiligtum? Und plötzlich stoßen sie auf Texte, die sie vorher auch schon gelesen hatten. Das sind nicht Texte, die jetzt neu gewesen wären, sondern es waren Texte, die ihnen plötzlich neu aufgegangen sind, nicht wahr? Ich lese mal Kapitel 24 im Matthäusevangelium. Und das ist dieses Kapitel, wo Jesus ja sehr viel über die Wiederkunft sagt. Matthäus 24, Vers 37. Matthäus 24, Vers 37. Und Jesus sagt hier, denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Also Jesus beruft sich auf das, was mit Noah damals geschehen ist. Und das war ja schon viel früher, nicht? Die Sintflut war ja viel, viel früher als die Zeit, als Jesus auf dieser Erde war. Und er sagt, es wird sein wie zur Zeit Noahs. Sie gingen die Arche, sie aßen und tranken und haben es gar nicht beachtet. Und wenn man die Stellen liest, in Bezug auf das, was damals geschehen ist, zur Zeit der Sintflut, das finden wir im 1. Mose 7, 6 und 7, da wird gesagt, dass Noah in die Arche gerufen worden ist. Dass Noah in die Arche gerufen worden ist und dann kamen auch noch die Tiere alle, und zwar paarweise von den reinen 7 Paar und von den unreinen 1 Paar. Das waren gewaltige Zeichen. Man könnte sie vergleichen mit den Zeichen, die damals auch geschehen sind, jetzt die wir gelebt haben. Zeichen an Sonne, Mond und Sternen. Jeder Mensch hat sie gesehen. Damals haben sie auch alle gesehen. Plötzlich sind die Tiere alle gekommen, sind in die Arche gegangen. Und Gott hat auch dem Noah den Auftrag gegeben, geh mit deinem Haus in die Arche. Das waren nicht viele Leute. Das war der Noah, das war seine Frau, das waren seine 3 Söhne, Sem, Ham und Japhet, und seine 3 Schwiegertöchter. 8 Leute. Ich weiß nicht, wie viele Leute damals gewohnt oder gelebt haben, aber wenn man so die biblische Chronologie ein wenig anschaut, es gibt einige interessante Wissenschaftler, zum Beispiel Whitcomb und Morris, denken an ihr Buch Die Sintflut. Sie schreiben, dass es vor der Sintflut Minimum 1,5 Milliarden Menschen gegeben hat. Also 8 zu 1,5 ist nicht sehr viel. Wirklich nicht viel. Aber gerettet wurden die, die in die Arche hineingingen. Und die Bibel sagt uns, dass ja auch am Ende es so sein wird. Die Bibel sagt, wer gut ist, der sei fernerhin gut, und wer böse ist, der sei fernerhin böse. Ganz zum Schluss in Offenbarung steht es, in Kapitel 22. Und dann sagt er, siehe, ich komme bald. Also diese Entscheidung ist vorher. Also sie dachten auch, das hat etwas zu sagen. Die Entscheidung, bevor Jesus kommt, wird klar sein. Noah ist in die Arche gegangen, er ist nicht draußen geblieben. Also Gott muss uns schon sagen, wann die Zeit reif ist. Das wird uns schon klar, wenn Jesus das auf Noah hin mit uns offenbart. Aber Sie haben auch andere Stellen gelesen der Bibel und Sie haben manches plötzlich in einem anderen Licht gelesen. Und ich lese jetzt Offenbarung und zwar im 3. Kapitel, Vers 10. Es ist dort, wo die 7 Schreiben, die 7 Briefe Gott an die Gemeinden damals in Kleinasien schreiben lässt, durch den Propheten Johannes auf der Insel Patmos. Und wir finden in Offenbarung immer wieder diese 7er-Reihe. 7 ist ja die Vollzahl. Das gab viel mehr Gemeinden als nur die 7. Aber 7 schließt eigentlich die ganzen Gemeinden ein, von der Zeit Jesu bis zur Wiederkunft. Und da wird in der Gemeinde Philadelphia etwas Interessantes gesagt. Kapitel 3, Vers 10. Dort steht, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Das ist ja spannend. Diese 7 Gemeinden, die so diese Zeitperiode abdecken von der Zeit Jesu bis zur Wiederkunft, und jede dieser Gemeinde hat so eine gewisse Zeitperiode auch mit zu zeigen. Und wir haben gerade bei den 7 Gemeinden sehr deutlich den Hinweis, dass es einmal eine Botschaft war an die Gemeinde damals, die lebte, dann für eine bestimmte Zeitperiode, die wird sehr deutlich gemacht, und dann auch noch ist es eine Botschaft für mich jetzt. Aber in dieser Zeitperiode der Gemeinde Philadelphia wäre genau die Zeit gewesen, wo sie diese schreckliche Erfahrung gemacht haben. Diese Erfahrung, dass Jesus nicht gekommen ist, dass sie so daran geglaubt haben. Und scheinbar trifft jetzt dieser Text in Vers 10 den Nagel auf den Kopf, weil er sagt, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis. Das war genau das, was sie erlebt haben. Das war nicht nur eine kleine Gemeinde irgendwo in Nordamerika. Diese Erfahrung der Wiederkunft Jesu ging genauso in Europa. Es gab viele, die darauf gewartet haben. Es war natürlich in Amerika die meisten Leute, das ist richtig. Aber das war auch die, wo es sehr viele Leute gab. Aber Gott sagt hier, wenn du dich an das hältst, was ich dir gesagt habe, bist du immer auf der richtigen Seite. Auch wenn du es nicht immer gleich verstehst. Wenn du dich an dieses Wort hältst, auch wenn die Stunde der Versuchung kommt, die den ganzen Weltkreis mit bedarf, bitte halte das fest, was ich dir gesagt habe. Sage nicht, schneide einfach die alten Zöpfe ab, das war alles verkehrt, was wir vorher geglaubt haben. Das sagt die Bibel absolut nicht. Sie sagt, pass auf, halte es fest, damit du erkennen kannst, was es eigentlich bedeutet. Es ist so spannend, was Jesus damals dieser Gemeinde Philadelphia sagt. Und Philadelphia heißt eigentlich Bruderliebe. Also wir betonen das heute meistens nach Philadelphia, aber das hat mit dem Käse nichts zu tun. Philadelphia heißt das, immer endbetont. Bruderliebe. Es war so spannend, als ich dort in Philadelphia war und mit den Leuten damals zusammen war. Ich habe kaum einen Ort miterlebt, wo die Leute freundlicher gewesen wären als dort. Vielleicht drückt das noch etwas aus von dem, was hier da ist, die Bruderliebe. Und sie merkten, sie leben in dieser Zeit eigentlich. Und Gott gibt ihnen dieses Wort und sagt, pass auf, es wird eine Versuchung kommen, die wird den ganzen Weltkreis betreffen. Und wir haben sowas erlebt. Ist das vielleicht ein Wort auch für uns, der Ermutigung? Halte, was du hast. Dass niemand deine Krone nehme. Das nächste, was dann kommt, ist die Gemeinde Laodicea, die letzte Gemeinde. Und da sagt Jesus dann, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Also noch näher spricht hier dieser Text von der Wiederkunft Jesu. Es scheint also mit der Wiederkunft Jesu noch etwas Zeit zu haben. Aber etwas Gewaltiges muss passiert sein. 1844. Wir gehen in das 10. Kapitel der Offenbarung. Und wir merken, die Leute haben damals schon sehr studiert. Das ist nicht heute auf morgen alles passiert. Sie waren zusammen, sie haben gerungen, sie haben gebetet, sie haben geweint. Und in dem hat der eine mal das gelesen, der andere das gelesen. Sie haben ja die Bibel auch vorher schon studiert. Aber ihnen ist plötzlich Dinge aufgefallen, die sie vorher so noch nie gesehen haben. Und ich lese mal im 10. Kapitel die ersten 3 Verse. Und ich sah einen anderen starken Engel vom Himmel herabkommen, mit einer Wolke begleitet und einen Regenbogen auf seinem Haupt und sein Antlitz wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Und Sie merkten schon, im ersten Kapitel wird auch so von einem Engel geredet, der genauso beschrieben wird. Und Sie wussten, das hat etwas mit Jesus zu tun, der hier so beschrieben wird. Und er hat in seiner Hand ein Büchlein, das war aufgetan. Und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf die Erde. Und er schrie mit großer Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er schrie, erhoben die 7 Donner ihre Stimmen. Und als er die 7 Stimmen geredet hatte, wollte ich aufschreiben. Da hörte ich eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, versiegle, was die 7 Donner geredet haben und schreib sie nicht auf. Und der Engel, den ich stehen sah auf dem Meer und auf der Erde, hob seine rechte Hand auf zum Himmel und schwor bei dem, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist und die Erde und was darin ist und das Meer und was darin ist, es soll hinfort keine Zeit mehr sein. Und wir merken schon, die Leute damals haben ja gesehen, was da geschrieben ist. Das haben sie ja auch vorher schon gelesen. Sie lasen fast die gleichen Worte im Propheten Daniel, im 12. Kapitel. Da ist nämlich auch einer, der schwört und seine Hand gegen den Himmel streckt und er soll dieses kleine Buch Daniel soll er versiegeln. Das ist noch eine lange Zeit bis dorthin. Also wenn Gott etwas versiegelt, das heißt, dass es den Leuten, die es lesen, dass sie das nicht verstehen. Wenn er etwas versiegelt, dann gebraucht er einen Propheten. Wenn Gott etwas entsiegelt, dann geht das auch durch Prophetie. Dann ist das nicht etwas, was irgendwie nur daherkommt. Hier heißt es, da ist einer, der schwört. Und plötzlich merken sie, das hat ja etwas zu tun, vielleicht mit dem, was sie betrifft. Es soll hinfort keine Zeit mehr sein. Das war so die Aussage, die dieser Engel macht, der da schwört. Und wir merken, wir haben eine Menge Zeitangaben in der Heiligen Schrift. Wir haben die 1260 Jahre, wir haben die 3,5 Zeiten, wir haben 42 Monate, wir haben 2300 Abend und Morgen. Und wir merken, die 2300 Abend und Morgen sind eigentlich eine Zeit, die ja eingebunden ist mit der Kommen Christi, mit dem Kommen des Messias, das ja genau sich erfüllt hat und damit nur abgeschnitten ist von der großen Zeit. Und da Jesus genau zur rechten Zeit gekommen ist und auch gestorben ist und auferstanden ist, dann wird auch die große Zeit da sein, die bis 1844 geht. Dann scheint es so der Fall zu sein, dass es nach dieser Zeit 1844 keine prophetische Zeit mehr ist. Wir finden in der Bibel keine mehr. Wir finden nur noch Aktionen. Wir finden Dinge, die geschehen sollen. Aber keine prophetische Zeit mehr. Es soll hinfort keine Zeit mehr angegeben werden. Und dann haben sie noch etwas entdeckt. Sie lesen dann weiter. In Vers 8, und die Stimme, die ich vom Himmel gehört habe, in Kapitel 10 der Offenbarung, redete abermals mit mir und spricht, geh hin, nimm das offene Büchlein aus der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Und ich ging hin zu dem Engel und sprach zu ihm, nimm und verschling's, und es wird dir bitter im Magen sein, aber in deinem Mund wird süß sein wie Honig. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und verschlang's. Und es war süß in meinem Mund wie Honig. Und als ich es gegessen hatte, war es mir bitter im Magen. Und mir wurde gesagt, du musst abermals weissagen von Völkern und Nationen und Sprachen und vielen Königen. Also hier haben wir einen ganz deutlichen Hinweis. Sie merkten, dieses Büchlein, das hier genannt wird in Daniel Kapitel, in Offenbarung Kapitel 10, hat etwas zu tun mit dem Buch Daniel, das damals versiegelt worden ist. Und dieses Buch Daniel, das Sie ja so lieb gewonnen haben, von dem Sie eigentlich so viel gelesen haben, was Sie bewegt hatte, was Sie hingeführt hatte zu diesem Datum 1844, wo Sie dachten, jetzt kommt Jesus Christus wieder. Dieses Buch Daniel war Ihnen so süß geworden. Aber als Sie es gegessen hatten, sagt der Text, wurde es bitter im Magen. War das nicht genau das, was Sie erlebt haben? Sie hatten solch eine Freude, weil sie meinten, Jesus kommt wieder. Und wo sie es nun gegessen hatten und die Sache verkündigt hatten und gewartet hatten, dann war es bitter, sehr bitter geworden. Sie haben etwas erlebt, was sie sich nie hätten vorstellen können. Solch eine schwierige Zeit, wo das nicht in Erfüllung gegangen ist, was sie sich gewünscht hätten. Aber wir merken, sie hatten jetzt einige Hinweise, dass Dinge, die sie mit dem Heiligtum verbunden haben und verknüpft haben mit dieser Erde, ihnen bewusst geworden ist, vielleicht ist das Heiligtum, von dem hier die Rede ist, ja gar nicht diese Erde. Wir haben nämlich in der Offenbarung im Kapitel 11, da haben wir im Vers 19 den Hinweis, und der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan. Und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel sichtbar und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel. Könnte es vielleicht sein, dass dieses Heiligtum, das Gott damals dem Mose in einem Bild gezeigt hat, ein Miniatur war von einem viel größeren Heiligtum, einem Heiligtum, das im Himmel ist, dass da etwas geschehen ist, 1844. Jetzt verstehen wir, dass der Paulus im Hebräerbrief diese Worte so gewählt hat. Und ich lese nochmal Kapitel 8, Verse 1 und 2. Hebräer Kapitel 8, 1 und 2. Er sagt hier, Das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen hohen Priester, der sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat, und nicht ein Mensch. Das heißt, das eigentliche Heiligtum ist eigentlich im Himmel. Das eigentliche Heiligtum, wo etwas geschieht für uns, wo Jesus unser Fürsprecher ist, ist eigentlich im Himmel. Könnte es sein, dass Jesus einen besonderen Dienst begonnen hat, 1844? Das Heiligtum soll wieder geweiht werden, so wie der hohe Priester hineingeht jedes Jahr, hineingegangen ist jedes Jahr beim Yom Kippur, beim großen Versöhnungstag. Ist das vielleicht das, dass Jesus einen Dienst tut wie der hohe Priester? Der hohe Priester hat auch das ganze Jahr über gewirkt. Er hat die gleichen Aufgaben auch durchführen können wie jeder Priester auch. Aber das, was der hohe Priester getan hat, konnte kein Priester tun. Der Priester hatte die Aufgabe, dass er, wenn jemand zum Heiligtum gekommen ist und seine Sünde auf den Bock oder auf das Schaf gelegt hatte, dass er dann mit dem Blut in das Heiligtum hineingegangen ist. Das heißt, der Sünder ging zum Vorhof, hat das Lamm geschlachtet und der Priester ging dann hinein und er kam wieder heraus und hat den Sünder von seiner Sünde eigentlich freigesprochen. Er konnte gehen. Subjektiv war die Sünde für den Sünder weg. Objektiv war die Sünde am Vorhang des Heiligtums. Und der große Versöhnungstag war der Tag, wo Gott objektiv die ganze Sünde weggenommen hat, um sie für endgültig zu streichen. Das war in Miniatur. Wenn Jesus derjenige ist, der unser Hohepriester ist, und so sagt der Text es im Hebräerbrief, dann hat es nicht so sehr etwas zu tun, dass Jesus uns die Sünde vergibt. Das haben die Priester gemacht. Er ist die Hauptsache, wovon wir reden, ist unser Hohepriester. Das heißt, Jesus hat sein Richteramt begonnen. Er ist hineingegangen in das Allerheiligste. Er hat die Aufgabe wahrgenommen, die der Hohepriester tut, im Allerheiligsten, nämlich Gericht zu halten, um die Sünde für allemal zu streichen, sie wegzunehmen. Und das macht die Sache sehr interessant. Das heißt, der große Versöhnungstag war eigentlich Gerichtstag, wo Gott Gericht hält, wo Gott entscheidet, warum Gläubige gerettet werden und warum nicht, warum Menschen nicht gerettet werden, die angegriffen werden, die verhöhnt werden, die von Satan verleumdet werden. Gott, Jesus, ist unser Hohepriester. Und wenn wir zu ihm gehen und unsere Sünde bekennen, so sagt das Wort im 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt. Aber jetzt beginnt etwas, dass ein Gericht stattfindet, wo Gott den Sünder vor den Anschuldigungen Satans in Schutz nimmt. Das sagt auch der erste Petrusbrief. Er sagt, es beginnt das Gericht am Hause Gottes. 1. Petrus 4,17. Es beginnt am Hause Gottes. Das war der Beginn, wo auch der Hohepriester im Alten Testament das Volk Gottes versöhnt hat mit Gott. Wir haben auch den Hinweis, den Jesus selbst gibt in Matthäus Kapitel 25. Wenn er nämlich wiederkommt, dann sagt er Matthäus 25, dann wird er die Böcke und die Schafe voneinander scheiden. Das heißt, wenn er wiederkommt, dann ist die Entscheidung schon gefallen, wer gerettet ist und wer nicht gerettet ist. Steht nicht drin, wenn er wiederkommt, dann wird er sich überlegen, wen könnte ich mitnehmen oder wen könnte ich nicht wegnehmen, sondern es ist bereits entschieden, wer gerettet ist und wer nicht gerettet ist. Und die Bibel sagt uns ja auch in der Offenbarung 22, es kommt die Zeit, wer gut ist, der sei fernerhin gut, und wer böse ist, der sei fernerhin böse. Siehe, ich komme bald. Das heißt, das ist vorher. Die Entscheidung hineinzugehen, die Arche, ist vorher. Wenn Gott die Türe zumacht, kann keiner mehr rein und keiner mehr raus. Wenn er das so beschreibt, in Matthäus 24 und vergleicht mit der Zeit Noahs, dann will er uns deutlich machen, die Entscheidung für Christus zu sein oder gegen ihn zu sein, wer nicht für ihn ist, automatisch gegen ihn, sagt Jesus. Aber wer nicht die Entscheidung getroffen hat, für ihn zu sein, wird sich letzten Endes draußen sehen. Aber er möchte gerne, dass ich gerettet bin. Er möchte, dass keiner verloren geht. Deshalb hat er Geduld mit uns. Aber wenn wir uns ihm zuwenden, dann steht er für uns ein. Er ist unser Fürsprecher, unser Mittler. Und er hat noch keinen Fall verloren, weil er ja für mich schon gestorben ist. Und wenn ich ihm meine Sünde sage, dann ist er treu und gerecht, dass er uns erlöst. Das sagt auch der Text im Jakobus ganz deutlich, dass da eine neue Phase entstanden ist seines Dienstes, den Jesus tut. In Jakobusbrief, da sagt der Bruder Jesu, könnte man sagen, im Kapitel 4, Vers 12, einer ist Gesetzgeber und Richter, der selig machen kann und der verdammen kann. Also der uns selig sprechen kann, ist Jesus. Und der uns richtet, ist auch Jesus. Und Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, schreibt in seinem Evangelium, das ganze Gericht ist ihm übergeben worden, dem Sohn. Der Vater richtet niemand. Das heißt, es begann also eine neue Phase des Gerichtes. Das heißt, Gott möchte es endgültig festmachen, wer gerettet ist und wer nicht gerettet ist. Und dieses Gericht begann 1844. Nicht so, dass Gott nicht schneller richten könnte, der könnte in einem Augenblick richten. Für Gott ist das kein Problem. Aber das ganze Universum, die Engel, alle geschaffenen Wesen sind nicht allmächtig wie Gott. Und sie möchte Gott mit hineinnehmen. Gott möchte den Leuten, seinen Geschöpfen zeigen, dass die Entscheidungen, die er getroffen hat, rechtens sind, wahrhaftig sind. Nicht nur nach den Worten, die gesprochen sind oder gesprochen worden sind oder die Taten, sondern auch unsere Empfindungen, unsere Gedanken, unsere Beweggründe, alles wird hier mit hineingezogen und Gott wird richtig richten. Gott ist kein Despot. Und Paulus sagt es ganz deutlich im Römerbrief, dass er der Sieger ist, wenn man mit ihm richtet, weil er wirklich die wahren Beweggründe kennt und weiß, ob ich zu ihm mit wahrem Herzen gekommen bin und meine Sünde bereut habe. Es ist gut, dass wir solch einen wunderbaren Gott haben. Einen Gott, der uns so sehr liebt und alle Wege öffnet, damit wir gerettet werden können. Er möchte, dass keiner verloren geht. Aber die Entscheidung, ob ich gerettet werde oder nicht gerettet werde, ist nicht mehr bei ihm. Er hat sich schon längst für jeden von uns entschieden. Aber die Entscheidung, ob ich wirklich gerettet werde, hängt damit zusammen, ob ich bereit bin, diese Entscheidung wahrzumachen. Ob ich bereit bin, Ja zu sagen, nicht nur mit den Lippen, sondern bereit bin, ihm zu folgen, dort, wo er hingeht. Der Petrus sagte so deutlich, wir sollen seinem Fußtapfen nachfolgen. Und wenn wir ihm nachfolgen, dann hat das nicht etwas zu tun, um etwas zu verdienen, sondern hat etwas zu tun, dass ich ihn so sehr liebe, dass ich nicht mehr anders möchte, als seinem Fußtapfen zu folgen. Und wie macht er das? Wie wird mir das bewusst, wann ich diese Entscheidung treffen soll? Vielleicht noch ein letztes Wort im 2. Korintherbrief. Im 2. Korintherbrief und dort im 6. Kapitel, und ich lese die ersten zwei Verse. Paulus sagt es der Gemeinde zu Korinth. Er sagt, als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Das ist schon interessant, nicht wahr? Es ist möglich, auch die Gnade Gottes vergeblich zu empfangen. Das heißt, ich kann begnadigt worden sein und kann aus der Gnade herausfallen, wenn ich in der Rebellion beharre. Er sagt, passt auf, dass ihr die Gnade nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht in Jesaja 49, Vers 8, ich habe dich zur Zeit der Gnade erlöst und habe dir am Tage des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Das, was Paulus sagen möchte, ist einfach, wenn du merkst, dass Gottes Geist dich anspricht, wenn du siehst, dass Gott in deinem Herzen wirkt, wenn du merkst, dass du Worte hörst, die dein Herz bewegen, wenn dir plötzlich das Wort Gottes so teuer wird, wenn du erlebst, dass Menschen dich ansprechen und dich zu einer Entscheidung zu Jesus führen möchten, dann sag ja. Weil es ist die Zeit, wo Gott ein Heute spricht. Heute, wenn du seine Stimme hörst, dann verstocke deine Herzen nicht. Und ich denke, Gott möchte uns auch heute liebevoll ansprechen, damit wir Ja sagen zu ihm.